Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sechs Uhr heute Morgen mit diesen Themen. Rauswurf von General McChrystal. US-Präsident Obama zeigt seine Autorität im Sinne der nationalen Sicherheit.
I believe that it is the right decision for our national security.
Parteiinterne Revolte. In Australien tritt der bisherige Premier Kevin Rudd ab. Und trotz aller Querelen um den UBS-Staatsvertrag, die Beziehungen mit den USA seien exzellent, sagt der Schweizer Botschafter in Washington. Heute Morgen am Donnerstag mit Simon Loy. Guten Morgen. Nun weiter zu Regula Siegfried. Sie hat die Nachrichten der Nacht.
US-Präsident Obama hat den Oberbefehlshaber der internationalen Truppen in Afghanistan, Stanley McChrystal, entlassen. Neuer Oberbefehlshaber soll General David Petraeus werden, der früher die US-Truppen in Irak kommandierte. An der Strategie für den Krieg gegen die Taliban und die Al-Qaida in Afghanistan ändere sich nichts, betonte der Präsident. General McChrystal hatte sich gegenüber einem US-Magazin abfällig über den Präsidenten und dessen Berater geäußert. In Australien steht neu eine Frau an der Spitze der Regierung. Nach einer Revolte innerhalb der Labour-Partei trat Premier Kevin Rudd zurück. Regierungschefin wird seine bisherige Stellvertreterin Julia Gillard. Kevin Rudd hatte den Rückhalt in seiner Partei verloren, unter anderem wegen seiner Klimapolitik und einer geplanten Gewinnsteuer für Bergbaufirmen. Die Labour-Partei fürchtete eine Niederlage bei den Wahlen, die noch in diesem Jahr stattfinden müssen. Die Notenbank der USA, die Fed, belässt den Leitzins auf dem bisherigen historisch tiefen Stand, einer Bandbreite von 0 bis einem Viertel Prozent. Die Notenbank schreibt, dass sich die Wirtschaft in den USA nur langsam erhole, die Gefahr einer Inflation sei gering. Auch Spanien hat nun offenbar mutmaßliche Steuersünder mit Bankkonten in der Schweiz ins Visier genommen. Die Wirtschaftszeitung Expansion schreibt, es gehe um Anlagen von total rund 6 Milliarden Euro. Den rund 3000 Personen sei ein Ultimatum gestellt worden, ihre in Spanien fälligen Steuern bis Ende Juni zu zahlen. Die Finanzbehörden in Madrid wollten den Bericht weder bestätigen noch dementieren. In Barcelona ist am späten Abend ein Hochgeschwindigkeitszug in eine Gruppe Jugendlicher gefahren. Nach Angaben der spanischen Behörden kamen mindestens 12 Menschen ums Leben. 17 weitere wurden verletzt. Die Jugendlichen hatten am Bahnhof eines Vororts Barcelonas die Gleise überquert, als der Zug heranbrauste. An der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich am Abend Deutschland und Ghana für den Achtelfinal qualifiziert. Deutschland gewann gegen Ghana mit 1:0. Ghana kam aber dennoch weiter, weil Australien überraschend Serbien mit 2:1 besiegte. Am Nachmittag hatten sich schon die USA und England qualifiziert. England gewann gegen Slowenien 1:0. Die USA besiegten Algerien ebenfalls 1:0. Im Tennisturnier von Wimbledon steht Roger Federer in der dritten Runde. Federer setzte sich gegen den Serben Ilija Bosoljac in 4 Sätzen durch. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.298 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.978 Punkten plus 0,6%. Der Dollar wird zu einem Franken 10,35 gehandelt, der Euro zu einem Franken 36,27 beziehungsweise zu einem Dollar 23,48. Und das Wetter heute Donnerstag, es wird in der ganzen Schweiz sonnig, die Temperatur erreicht 25 Grad.
DRS 1, DRS 4 News und die DRS Musikquelle mit heute Morgen. Ein US-Präsident lässt sich nicht von einem General vorführen. Nach diesem Grundsatz hat Barack Obama seinen Afghanistan-Kommandanten entlassen. Stanley McChrystal musste gehen, weil er die Regierung lächerlich gemacht hatte. Obama dürfte die Entlassung McChrystals allerdings schwer gefallen sein. Aus den USA Max Ackermann.
Militärisch war General McChrystal für Präsident Obama ein sehr wichtiger Mann. Politisch aber hatte er sich mit seinen ungeschickten, ja beleidigenden Äußerungen ins Abseits manövriert. Der Präsident konnte fast nicht anders, als den General entlassen.
The conduct represented in the recently published article.
Das Verhalten von Stanley McChrystal sei nicht mit dem Amt eines kommandierenden Generals vereinbar. Es untergrabe die in demokratischen Staaten so wichtige zivile Kontrolle über das Militär.
It undermines the civilian control of the military that is at the core of our democratic system.
McChrystals Nachfolger ist der in den USA extrem populäre General David Petraeus, Vordenker und führende Kraft jener Kriegsstrategie, die im Irak die Wende brachte. Die Rochade in Afghanistan sei also nur eine personelle, nicht aber eine strategische, betonte Obama.
Let me say to the American people, this is a change in personnel, but it is not a change in policy.
Die sogenannte Counterinsurgency-Strategie funktioniert in Afghanistan bisher allerdings noch nicht so richtig. Auch 30.000 zusätzliche US-Soldaten haben keine Stabilität gebracht. Wenn, wie versprochen, im Sommer mit dem Truppenabzug begonnen werden soll, brauchen General Petraeus und seine Leute sehr schnell sehr große Erfolge.
Max Ackermann hat berichtet. Was bedeutet dieser Wechsel an der militärischen Spitze nun für die Lage am Hindukusch? Ich habe unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger heute Morgen gefragt, ist General Petraeus der richtige Mann, um in Afghanistan doch noch militärisch Erfolg zu haben?
Das ist die große Frage. Petraeus ist sicher jemand, der Voraussetzungen mitbringt, um erfolgreich zu sein. Er kennt die Region einigermaßen. Auf der anderen Seite muss man sagen, er wird auch nicht etwas völlig anderes machen können als McChrystal, denn McChrystal hat militärisch eigentlich keine Fehler gemacht und McChrystal hat in der letzten Zeit gezögert, die geplante Großoffensive gegen die Taliban-Hochburg Kandahar durchzuziehen und es gab Gründe für sein Zögern. Viel zu viele Opfer, die drohten auf westlicher Seite, die Gefahr, dass trotzdem keine Trendwende herbeigeführt werden könnte. Und genau diese Fragen werden sich Petraeus jetzt ebenfalls stellen.
Und was denken Sie, wird Petraeus diese Großoffensive ebenfalls nicht starten?
Ich glaube, er wird sie nicht starten, mindestens nicht sehr rasch. Er muss ja zuerst auch seinen Stab dort aufbauen, er muss das Land kennenlernen, er muss Beziehungen zu den lokalen Verantwortlichen knüpfen. Also alles deutet im Moment darauf hin, dass in den nächsten Monaten eher weniger passieren wird als mehr.
Was heißt denn das für die Afghanistan-Politik? Heißt das, man hat eigentlich resigniert, die Regierung Obama hat resigniert und will sich mittelfristig dann ganz zurückziehen?
Also zugeben würde man das im Moment noch nicht, aber die Zeichen stehen mittlerweile eindeutig auf Abzug. Es ist einfach so, dass in fast allen NATO-Ländern und mittlerweile auch in den USA ein noch sehr lange dauerndes Großengagement in Afghanistan politisch kaum mehr zu verkaufen ist. So viele Soldaten in Afghanistan, so viele Opfer, so hohe Kosten und dabei so bescheidene Erfolge, das ist einfach politisch schwer zu verkaufen und schwer auf Dauer durchzuhalten. Und es gibt ja verschiedene Länder, Kanada, Holland, die sehr wichtig sind in Afghanistan, die bereits den Abzug beschlossen haben und auch Barack Obama hat ja zumindest einen ersten Abzugsschritt für 2011. Versprochen.
Fredrik Steiger, wie reagiert man denn in Afghanistan selber auf den Wechsel? McChrystal galt ja als Verbündeter des dortigen Präsidenten Karzai.
Es ist so, McChrystal und Karzai hatten immerhin ein ordentliches Arbeitsverhältnis. Es gab einen gegenseitigen minimalen Respekt und das ist bei den anderen Schlüsselfiguren auf amerikanischer Seite, was Karzai betrifft, überhaupt nicht der Fall. Weder beim amerikanischen Botschafter in Kabul, noch beim amerikanischen Sonderbeauftragten Holbrooke, noch bei Verteidigungsminister Gates oder Präsident Barack Obama. Also hier wird es noch schwieriger werden, eine ordentliche Arbeitsbeziehung mit diesem Präsidenten, den man nicht liebt, aber den man im Moment doch irgendwie braucht, wieder aufzubauen.
Das sagt Fredrik Steiger, bei uns Fachmann für Afghanistan. Die Zeit 6.09 Uhr. Erstmals in der Geschichte Australiens wird eine Frau die Regierung führen. Die bisherige Vizepremierministerin Julia Gillard forderte Kevin Rudd in einer parteiinternen Kampfabstimmung heraus. Rudd erkannte, dass er kaum Siegeschancen hatte und gab auf. Auslandredaktor Martin Dore.
Nur 2,5 Jahre war Kevin Rudd im Amt. Der Mann, der Ende 2007 noch als Hoffnungsträger gewählt worden war, verlor in jüngster Zeit schnell an Popularität und geriet unter wachsenden Druck. Meinungsumfragen prognostizierten seiner Labour-Partei eine Niederlage bei den Parlamentswahlen im Oktober. Kevin Rudds Absturz hat wohl vor allem zwei Gründe. Der erste, die Klimapolitik. Rudd hatte versprochen, mit einem CO2-Emissionshandel den Kampf gegen die Klimaerwärmung aufzunehmen, krebste dann aber zurück und machte nur noch sehr vage Versprechungen zur Reduktion von Treibhausgasen. Das enttäuschte und verärgerte seine Wählerinnen und Wähler. Der zweite Grund für den Rücktritt des australischen Premiers ist nochmals Verärgerung. Diesmal aber nicht in der Bevölkerung, sondern bei den Bergbauriesen wie Xstrata, Rio Tinto oder BHP Billiton. Die Regierung Rudd wollte eine hohe Gewinnsteuer für solche Unternehmen. Die Antwort war eine millionenschwere Kampagne. Die Bergbauindustrie drohte, Minen zu schließen und tausende Arbeitsplätze abzubauen. Nach dem Wechsel an der Regierungsspitze stiegen die Aktien dieser Unternehmen. Man spekulierte offenbar darauf, dass die neue Partei- und Regierungschefin, die 48-jährige Julia Gillard, die Steuerpläne korrigieren oder ganz zurücknehmen werde. Wenn die Partei den eigenen Premier stürze, werde sie wohl ganze Arbeit machen und die Bergbausteuer in ihrer bisherigen Variante kippen, hoffte ein Börsenanalytiker in Australien. Sicher ist das allerdings noch gar nicht. Gillard kommt vom Gewerkschaftsflügel der Partei und gehörte zum engsten Vertrautenkreis Rudds. Ihr wird vor allem zugetraut, dass sie die Gunst der Wählerinnen und Wähler wiedergewinnen kann. Hinweise auf eine Kehrtwende in der Politik sehen Beobachter derzeit aber keine.
Das wichtigste Wissen am Morgen, das ist heute Morgen. Die Aufregung um den UBS-Staatsvertrag mit den USA hat sich gelegt. Der Vertrag ist seit letzter Woche unter Dach. Der Schweizer Botschafter in Washington, Urs Zieswieler, hat das Gezerre um den Vertrag und die ganze UBS-Krise hautnah mitverfolgt. Urs Zieswieler war am Abend Gast bei der Schweizerischen Gesellschaft für Außenpolitik in Bern. Elisabeth Pestalozzi hat ihn getroffen und gefragt, sind nun alle großen Probleme zwischen der Schweiz und den USA vom Tisch?
Ich bin natürlich vorerst sehr erleichtert und glücklich, dass unser Parlament diesen Vertrag abgesegnet hat. Nicht nur, weil ich damit weniger Arbeit habe in Zukunft, sondern weil ich wirklich überzeugt bin, dass das im Interesse beider Länder ist. Aber alle Probleme sind nie vom Tisch, es können neue auftauchen. Aber grundsätzlich sind die Beziehungen zwischen der Schweiz und der USA immer noch exzellent.
Sie sagen, es können neue Probleme auftauchen. An welche denken Sie?
Ich kann mir vorstellen, dass im Bereich internationaler Politik, wir hatten ja klar eine andere Meinung mit der Administration Bush, wenn es um den Irakkrieg ging, wenn es um Guantanamo ging. Das ist inzwischen etwas einfacher mit der Administration Obama, weil Präsident Obama sich aus dem Irak zurückziehen will und das auch tun wird und er Guantanamo schließen, aber solche Probleme können wieder auftauchen.
Wie war das beim Staatsvertrag rückblickend? Was war für Sie als Botschafter der heikelste Moment in dieser ganzen UBS-Affäre?
Ja, ein ganz schwieriger Moment war, als im Frühling 2009 der Richter in Florida angefragt wurde, er soll von der UBS 250.000 Namen verlangen. Da ging es nicht mehr nur um die UBS, sondern es ging um die Schweiz, um die Einhaltung eines existierenden Abkommens, nämlich das Doppelbesteuerungsabkommen. Und deshalb mussten wir intervenieren, weil da zwischenstaatliche Probleme aufgetaucht sind.
Es heißt ja immer wieder, die andere Großbank, die CS, könnte ähnlich vorgegangen sein wie die Kundenberater der UBS. Rechnen Sie damit, dass die USA nun gegen andere Banken vorgehen?
Ich habe keine Indizien, dass das so ist. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass andere Banken, sei es Schweizer Banken, sei es ausländische Banken, die in der Schweiz domiziliert sind, Ähnliches gemacht haben. Aber was ich überzeugt bin, dass keine dieser Banken im gleichen Ausmaß wie die UBS es gemacht hat.
Muss die Schweiz grundsätzlich mit weiteren Aktionen gegen das Bankgeheimnis rechnen, jetzt wo die USA noch weitere Maßnahmen gegen Steuerflucht planen?
Ja, es ist ein erklärtes Ziel nicht nur der Administration Obama, sondern jeder amerikanischen Administration, Steuersünder zu verfolgen. Und wenn sie Verdacht hat und Indizien, dass sich solche in der Schweiz befinden, ist es sicher nicht auszuschließen, dass Maßnahmen getroffen werden.
Also wie groß betrachten Sie denn jetzt zusammenfassend den Imageschaden, den die Schweiz jetzt wegen dieser ganzen UBS-Affäre erlitten hat in den USA?
Das Image der Schweiz ist, das hat auch eine kürzliche Umfrage gezeigt, nach wie vor exzellent in den USA. Es hat gewisse Schatten geworfen, der Fall UBS, aber nicht nur der Fall UBS. Im Jahre 2009 hatten wir auch den Libyen-Fall, wir hatten den Polanski-Fall, wir hatten die Mineralverbot-Abstimmung. Verschiedene Jahre 2009 werden wir uns nicht leisten können, wenn wir unser Image nicht ohne Not in Frage stellen wollen.
Das sagt der Schweizer Botschafter in Washington, Urs Zieswieler. Soweit heute Morgen. Uns finden Sie auch im Internet unter www.drs.ch zum Herunterladen und Nachhören. Verantwortlich für die Inhalte Matthias Heim, am Mikrofon Simon Loy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.